NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. September 1791. Der Geburtstag des Komponisten Giacomo Meyerbeer.
Eine junge Frau unterwegs von Berlin nach Frankfurt an der Oder. Dort im Stammhaus der Vorfahren will sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. So ist es Sitte in der Fabrikanten- und Bankiersfamilie Beer, die ihre jüdischen Traditionen hochhält. Aber das Baby will nicht warten. Und so wird der erfolgreichste Opernkomponist des 19. Jahrhunderts auf der Durchreise geboren, an der Poststation von Tarsdorf in Brandenburg, am 5. September 1791, heute vor 220 Jahren. Er erhält die Namen Jakob Liebmann Meyerbeer. Berühmt wird er als Giacomo Meyerbeer. Der Zufall seiner Geburt passt auf seltsame Weise zur Biografie des Komponisten. Reisen, unterwegs sein, um überall zu lernen, später dann durch ganz Europa eilen von einem Erfolg zum anderen. Das bestimmt seinen Berufsweg. Lange Zeit ist Paris der Mittelpunkt seines Wirkens. Meyerbeer ist international, meint Sieghard Döring. Der Professor für Musikwissenschaft forscht an der Universität Bayreuth über den Komponisten.
Meyerbeer ist der Hauptvertreter einer kosmopolitischen Richtung. Paris war ja der Schmelztiegel der Kultur überhaupt im 19. Jahrhundert. Und der Repräsentant dieser Richtung ist Meyerbeer. Da ist natürlich das Französische als Ferment immer dabei. Aber es ist nicht im abgrenzenden Sinne anti-italienisch etwa, ja, oder anti-deutsch, sondern es nimmt das Beste von allen fremden Stilen auf. Das Fremde ist Teil eines ganz hochentwickelten Personalstils.
Meyerbeer wird hineingeboren in ein weltoffenes, märchenhaft reiches Haus. Seit Generationen gehören die Vorfahren beider Eltern, Bankiers und Kaufleute, zu den vermögendsten Bürgern Preußens. Die Familie bleibt bei der jüdischen Religion, unterhält sogar einen eigenen Tempel, bekennt sich aber zu einem liberalen, reformorientierten Judentum. Auch Meyerbeer wird sein Leben lang daran festhalten. Ein intellektueller, künstlerischer Zug ist mit seiner Mutter Amalie ins Haus gekommen. Sie ist hochgebildet, führt einen der berühmten Salons in Berlin.
Das Beersche Haus im Tiergarten. Da ging ein und aus, was bei Hofe strahlte, was im Staate waltete, was vom Lehrstuhle unterrichtete, was in Leben, Wissen, Künsten glänzte. Reich und arm, vornehm und gering, Einheimische wie Fremde.
Meyer, der älteste Sohn, erhält wie auch seine drei Brüder eine hervorragende und breit angelegte Erziehung durch Privatlehrer. Sein musikalisches Talent wird früh gefördert, mit 9 gibt er sein Debüt als Pianist. Er spielt ein Klavierkonzert Mozarts, den er sein Leben lang über alles bewundert hat. Zu Meyers Kompositionslehrern gehört Karl Friedrich Zelter, der mit seiner Singakademie das Berliner Musikleben beherrscht. Als 20-Jähriger nimmt er ein Kompositionsstudium beim AB Vogler in Darmstadt auf, dem gesuchtesten Lehrer seiner Zeit. Anschließend geht der junge Musiker nach Wien zu Antonio Salieri, denn sein großes Ziel ist die Oper. Der Meister rät ihm, sich in Italien zu perfektionieren. Sieben, heute allerdings ganz vergessene Opern, komponiert er für Padua, Turin, Venedig und Mailand, orientiert sich am Vorbild seines Idols Gioachino Rossini und hat großen Erfolg, für den er seinem Publikum dankt, indem er seinen Vornamen Jakob mit der italienischen Form Giacomo vertauscht. Vorher bereits hat er sich angewöhnt, seinen eigentlichen Rufnamen Meier mit dem alten Familiennamen zu Meierbär zu verschmelzen.
Er hat sich dann selber mit der italienischen Oper vertraut gemacht. Ganz erstaunlich, in wenigen Jahren sich zum wichtigsten Komponisten nach Rossini emporgearbeitet. Und da bekam er Aufträge über Aufträge, aber er wollte nicht mehr weitermachen in Italien, er wollte nach Paris.
Die Pariser Oper hat neben den großen Gesangsstars der Zeit Vorzüge zu bieten, die man sonst nirgendwo findet. Ein stark besetztes Orchester, eine moderne und wandlungsfähige Bühnen- und Beleuchtungstechnik, ein Publikum, das verstärkt wird durch die vielen Fremden in der Stadt, sodass Geld in die Kasse kommt und die Inszenierungen lange und häufig gespielt werden können. Mit Rossinis letzter Oper Wilhelm Tell ist auf dieser Bühne 1828 ein neues Kapitel in der Geschichte des Musiktheaters aufgeschlagen worden. Es trägt die Überschrift Grand Opéra, große Oper.
Eine fünfaktige Oper von langer Spieldauer, meist mit einem historischen Thema, das besonderen Aufwand für Bühne und Kostüme nötig macht. Für die virtuosen Partien werden Spitzensänger gebraucht. Unbedingt gehören außerdem wirkungsvolle Chöre und ein Ballett zur Grand Opéra.
Mitbegründer und Hauptvertreter dieser Gattung wird Giacomo Meyerbeer mit seinen vier großen Opern Robert der Teufel, Die Hugenotten, Der Prophet und Die Afrikanerin. Am 21. November 1831 gerät ganz Paris in einen Begeisterungstaumel bei der Premiere von Meyerbeers erster französischer Oper Robert le Diable, Robert der Teufel. Sie handelt von einer mittelalterlichen Sage um den Normannenherzog Robert, der in dem Ruf stand, ein Sohn des Teufels zu sein. Gemeinsam mit dem erfahrenen Dramatiker Eugène Scribe, dem Librettisten all seiner großen Erfolge, hat Meyerbeer diesen historischen Kern angereichert mit einem Liebes- und Familiendrama.
Da kann man eben sehen, wie in einem großen, spektakulären Rahmen eine private Tragödie abläuft. Das hat er zusammengepackt und das hat die Leute wirklich umgeworfen, muss man sagen, Thomas.
Eine kontrast- und ereignisreiche Dramaturgie, spannende Charaktere, brillante Arien und gewaltige Chöre, dazu ein starker und farbiger Orchesterklang, den Meyerbeer durch unermüdliche Experimente mit ganz unerhörten Klangkombinationen erzielt hat. Der Teufel wird auf Anhieb zu einem riesigen Erfolg und bleibt es durch das ganze 19. Jahrhundert. Unzählige Bearbeitungen, in denen die Musikfreunde ihre Lieblingsoper auch im Konzertsaal oder sogar im eigenen Wohnzimmer hören konnten, zeugen davon. Frédéric Chopin schreibt über Motive der Oper sein Grand Duo für Violoncello und Klavier, Franz Liszt eine seiner populärsten Paraphrasen. Fünf Jahre später kann Meyerbeer an diesen Erfolg anknüpfen, ihn womöglich sogar noch überbieten mit seinem nächsten Werk, Die Hugenotten, wenn er auch zunächst nicht daran glaubt. Er schreibt an seine Frau, die mit dem kleinen Töchterchen in Berlin lebt:
Abgott meiner Seele! Wenige Stunden vor dem verhängnisvollen Augenblick, der über meine musikalische Zukunft furchtbar schwer entscheiden wird, von tausend Zweifeln und Angst gepeinigt, nehme ich meine Zuflucht zu dir, meine Einzige. Um recht zu fühlen, welche unschätzbaren Güter mir gehören, selbst wenn die Gunst meiner Muse mir den Rücken wenden sollte. Wie ich es bang dieses Mal befürchte.
Der Abend endet mit Meyerbeers Triumph. Die Hugenotten sind sein Meisterwerk, meint Sieghard Döring. Thema ist eines der schwärzesten Kapitel der französischen Geschichte. Der Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten, dem in der Verschwörung der Bartholomäusnacht 1572 Tausende zum Opfer fallen. Hier hat Meyerbeer sein eigentliches Ziel erreicht.
Dass man nicht nur einfach ein Affektdrama macht, sondern dass über die Affekte hinaus noch das Musiktheater eine Idee transportiert. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass Meyerbeer vom einzelnen Effekt zu einem anderen sich hangelt, sondern er hat ganz große Konstruktionen geschaffen. Aber die sind alle dramatisch durchstrukturiert.
Gewalt und Glaube, Macht und Moral, Toleranz und Fanatismus. In solchen Themen spiegelt sich ohne Zweifel auch die politisch bewegte Epoche zwischen den beiden Revolutionen von 1830 und 1848. Sein Landsmann Heinrich Heine ist einer der ersten, die in Meyerbeers Opern das politische Klima der Zeit wiederfinden.
Meyerbeers Musik ist mehr sozial als individuell. Die dankbare Gegenwart feiert ihre eigene Leidenschaft und Begeisterung, während sie dem großen Maestro applaudiert. Dieses ist vielleicht der letzte Grund jenes unerhörten kolossalen Beifalls. Er ist der Mann seiner Zeit.
Eine menschheitlich bewegte, gesellschaftlich moderne Musik, nennt Heine die Hugenotten. Es ist allerdings kein schwungvoll revolutionärer Aufbruch in eine optimistische Utopie, sondern ein skeptischer, resignativer Blick auf die Weltgeschichte.
Der große Einzelne, das war auch immer sein Thema gewesen, aber der Einzelne im Konflikt mit dem Kollektiv. Und der Einzelne, der dann zugrunde geht.
Zeitlebens fühlt sich Meyerbeer als Außenseiter, beneidet wegen seines immensen Reichtums, obwohl er den hinter einer einfachen, beinahe kargen persönlichen Lebensführung verbirgt. Angefeindet aus politischen und rassistischen Gründen. Die einen verübeln ihm seine Erfolge in Frankreich und werfen ihm vor, sein Vaterland zu verraten. Die anderen sprechen ihm, dem Juden, seine Zugehörigkeit zu Deutschland, zur deutschen Kunst, rundheraus ab. Unrühmlich hat sich hier ganz besonders Richard Wagner hervorgetan, der seine Schmähschrift vom Judentum in der Musik eindeutig auf Meyerbeer münzt.
Dieser täuschende Komponist geht sogar so weit, dass er sich selbst täuscht. Wir glauben wirklich, dass er Kunstwerke schaffen möchte und zugleich weiß, dass er sie nicht schaffen kann. Um sich aus diesem peinlichen Konflikte zwischen Wollen und Können zu ziehen, schreibt er für Paris Opern und lässt diese dann leicht in der übrigen Welt aufführen. Heutzutage das sicherste Mittel, ohne Künstler zu sein, doch Kunstruhm sich zu verschaffen.
Meyerbeer reagiert nicht auf diese Beleidigungen eines Mannes, den er gefördert und auch finanziell unterstützt hat. Wahrscheinlich hat der Angriff ihn nur in seiner Resignation angesichts des Antisemitismus bestärkt, wie sie auch in diesem Brief an Heinrich Heine durchklingt.
Nicht einmal das Bad der Taufe kann das Stückchen Vorhaut wieder wachsen machen, das man uns am 8. Tage unseres Lebens raubte. Und wer nicht am 9. Tage an der Operation verblutet, dem blutet sie das ganze Leben lang nach. Bis nach dem Tode noch.
Das sollte sich als prophetisch erweisen. Als Meyerbeer am 2. Mai 1864 stirbt, wird ihm in Paris eine grandiose Trauerfeier ausgerichtet, sein Sarg feierlich nach Berlin überführt. Aber sein Ruhm, so strahlend er die Opernbühne des 19. Jahrhunderts beherrscht hat, verdunkelt sich im 20.
Das ist ein gezieltes Ergebnis von antisemitischer Propaganda gewesen. Künstlerische Gründe vermag ich nicht zu erkennen. Wenn Meyerbeer Opern aufgeführt wurden und werden, war das Publikum eigentlich immer sehr angetan. Es ist einfach interessant. Es ist eine hochemotionale Musik, also eine farbige, eine plastische, eine gestische Musik. Dramatische Musik eigentlich. Aber in einem Maße, wie nur wenige andere Komponisten es für sich reklamieren können.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Giacomo Meyerbeer, der am 5. September 1791 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.